I think it's like dark, windy seas.
Dieses Stück ist wie der Wind und das dunkle Meer mit seinen Wellen und Klippen für mich. Die traditionelle Musik spiegelt sehr stark die Landschaft der Insel wider. Es gibt eine Schroffheit in der Musik, eine Schroffheit und eine raue Schönheit, möchte ich sagen.
Rough beauty, should I say?
Diese raue Schönheit, von der hier gerade die Rede war, das ist die Landschaft der Shetlandinseln. Nordöstlich von Schottland liegen diese Inseln. Weiter rauf geht es nicht in Großbritannien und weiter weg von der Großstadt geht es auch nicht, sowohl geografisch als auch stresstechnisch. Wir sind heute in Großbritannien unterwegs, auf der Insel und den Inselchen, die da im Norden noch dazugehören. Nach dem Brexit scheint UK irgendwie weiter weg zu sein als früher. Aber ich glaube, es taucht vor allem weniger in den Nachrichten auf. Kulturell, musikalisch, literarisch sind wir nach wie vor sehr eng verbandelt. Und auch darum geht's heute in den Radioreisen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Mit der ersten Musik feiern wir jetzt gleich Cool Britannia, eine Abwandlung von Rule Britannia, die in den 90ern aufgekommen ist. Damals hat sich UK für eine Weile wieder zum unangefochtenen Weltmarktführer in Sachen Pop aufgeschwungen. Britpop war die Musik der Stunde und sie wirkt natürlich bis heute fort. Hier ist nicht Oasis, hier ist nicht Blur, sondern Travis, die Band aus Glasgow in Schottland, die nie aufgehört hat, Musik zu machen und die deshalb auch keine Reunion auf die Beine stellen muss, wie Oasis gerade. Hier sind Travis mit A Ghost.
Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, good light so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why.
Travis aus Glasgow, die Band, die Britpop und alles danach geprägt hat. Bei Glasgow sind wir schon im Norden von Großbritannien. Schottland hat ja ein sehr eigenes Selbstbewusstsein und auch sehr eigene Traditionen. Auf den Inseln, die fast so heißen wie Schottland, aber nicht ganz, also auf den Shetland-Inseln, da gibt es Menschen, die das alte, ziemlich raue Leben einfach weiterführen. Und darin eine Zufriedenheit finden, die viele gestresste Stadtmenschen vor lauter Lärm und Gehetze gar nicht mehr kennen. Es ist einsam und wettertechnisch mit 216 Regentagen im Jahr eher ungemütlich am nördlichsten Rand der Nordsee. Noch einsamer als die zentralen Shetlands ist die kleine Insel Fulla. Auf 12 Quadratkilometern leben 35 Menschen, sehr viele Schafe und noch mehr Vögel. Dorothea Brummerlo hat die Schafe gleich mal ganz direkt kennengelernt. Wir starten mit einem hungrigen Schaf namens Cupcake.
This is Cupcake. I give you these. Put that in the hand. Cupcake.
She'll eat your microphone.
Unterwegs auf Fule, eine der 16 bewohnten Shetlandinseln. Schäfer Magnus Holborn lebt auf dem abgelegenen Eiland, das auch im 21. Jahrhundert schwer zu erreichen ist. Tagesausflüge hierher gibt es nicht. Die Fähre fährt zweimal wöchentlich, der Inselflieger fliegt nur bei gutem Wetter. Es gibt keinen Laden, kein Hotel, aber jede Menge Schafe. Auf Fule sind die Fule Shetland Sheep beheimatet, die Magnus mit Kraftfutter anfüttert. Eine besondere Leckerei, die seine selbstversorgenden Schafe nur selten bekommen.
If you could go back in time 200 years, all of the sheep in Shetland would look like the sheep on Fule.
Das Fule Shetland Sheep gilt als Ursprung der heutigen Shetland-Schafe. Überall auf den Shetlands hat man die Rasse im Laufe der Jahre verändert, wurden andere Schafrassen eingekreuzt, hier nicht.
So we've retained that kind of population of sheep, whereas in other places then people try and improve the sheep to what they believe is an improved animal. Our sheep are what you would call an unmodernized Shetland sheep.
Die Tiere sind wind- und wasserfest, besonders robust und trotzen so den extremen Bedingungen auf Fule. Jedes Schaf ist anders, vom Wesen her und auch vom Aussehen. Sie kommen in dichtem Fell aus allen möglichen Braun, Grau, Schwarz und Weißtönen daher.
Each of my sheep are different. I mean, they different colors, different characteristics in the wool. Some have very fine and very soft wool. Others have very coarse wool. They all have different characters, different appearance.
Magnus hält seine Tiere so natürlich wie möglich. Die Weide ist karg. Auf dem torfigen Untergrund wächst fast nur Heidekraut.
This is just basically heather. Heather on peat. And it's a miracle to me that the sheep can thrive on this. When I see what people have to provide for their sheep in other places, this luscious green grass. There's not a drop of green grass here.
Magnus wandert mit seinem Schäferstab über die riesige offene Weide, immer auf der Suche nach Tieren, die seine Hilfe benötigen. Beispielsweise trächtige Muttertiere bei einer komplizierten Geburt. Er findet ein totes Lamm. Das lässt er liegen, für die Bonksies. Papageientaucher, Trottellummen, Basstölpel und viele andere Vögel brüten hier. Die große Raubmöwe, genannt Bonksie, steht unter Artenschutz, ist aber, anders als die putzigen Papageientaucher, schwer zu lieben.
We have a disproportionately high percentage of the world population of Bonksies breeding on Fula.
Wir haben einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Bonksies. Etwa 5% der weltweiten Population brüten hier, ca. 25.000 Vögel. Die großen Vögel sind Fleischfresser. Sie kommen zur Zeit des Ablammens. Aus der Sicht eines Schäfers ist es frustrierend, wenn man Lämmer an diese Vögel verliert. Andererseits kann man es ihnen nicht übel nehmen. Sie haben das gleiche Recht, hier zu sein. Aber dieses Jahr sind sie noch nicht da. Sie hätten schon vor 2 oder 3 Wochen hier sein sollen, und das in Massen. Bisher habe ich nur 3 oder 4 gesehen. Das ist ein bisschen beunruhigend.
Der 47-Jährige weiß, dass das Ökosystem der Insel sehr empfindlich auf Klimaveränderungen reagiert. In den letzten 30 Jahren ist das Wetter auch hier unberechenbarer geworden. Das Wetter aber bestimmt zu 100% den Lebensrhythmus auf Fule.
100% the weather dictates what you can and can't do. You can find there are days on end when it's just not sensible that you're going to actually leave your house. Just because of the ferocity of the weather, it's not actually safe to go outside. I would say that we're very sensitive here to changes in the climate.
Weil man die Klimaveränderung spüre, sei Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig, um die Lebensgrundlage, das Einkommen der 35 Bewohner zu sichern. Das Eiland, das erst in den späten 1980er Jahren mit Strom versorgt wurde, war früher rückschrittlich. Heute sei es Vorreiter in Sachen erneuerbare Energie und Dekarbonisierung, erklärt Magnus. Die Insel hat eine autarke elektrische Versorgung über Solaranlagen und Windturbinen. Nur im Notfall springt der alte Dieselgenerator an, an dessen Abschaffung man arbeite. Für die im August beginnende Wollspinnerei wird erneuerbare Energie verwendet.
So können wir sagen, dass wir eine kohlenstoffarme Spinnerei haben, dass wir ein kohlenstoffarmes Wollgeschäft haben. Und so können wir unsere Wollprodukte dekarbonisieren. Hinzu kommt, dass unsere Insel ein Torfmoor ist, das Kohlenstoff aus der Atmosphäre absorbiert. Wenn wir also unsere Schafe auf diesem Moor nachhaltig halten, tragen wir so zur Kohlenstoffabsorption bei.
Die Landschaft der Shetlands bietet spektakuläre Klippen, zerklüftete Felsen im Meer, aber auch Moore und mit Heide überzogene Hügel. Um das zu sehen, braucht es Zeit. Mal eben kommt man nicht auf die Inseln. Der bequemste Weg ist das Flugzeug über Aberdeen, Glasgow oder Edinburgh. Immer vorausgesetzt, der Wind spielt mit. Es gibt oft schwere Stürme, die Orkanstärke erreichen. Dann geht auf Shetland nichts mehr. Und das heißt auch, dass man eventuell nicht auf der vorgeplanten Reise in einem gebuchten Hotel, B&B, Guesthouse oder Hostel übernachten kann, weil zum Beispiel die Fähren nicht fahren. Dann muss man improvisieren. Elizabeth Johnston lebt auf Mainland. Anders als die Inseln Fula und Fair Isle, die nur mit Fähre oder Inselflieger zu erreichen sind, kommt man hier mit Mietauto, Bus und auch mit dem Rad ganz gut voran. Vom Haus der Wollspinnerin hat man einen fantastischen Blick auf Scawsberry Sands. Spiggy Beach nennen diesen Landstrich die 22.000 Inselbewohner, der mit einem weißen, von Klippen und Dünen umsäumten Sandstrand besticht. In der Werkstatt von Elizabeth riecht es nach Wolle und dem Wollfett Lanolin. Die Spinnerin verarbeitet die ungewaschenen, noch fettigen Rohfliese der Shetlandschafe und erklärt, wie sie diese fürs Spinnen vorbereitet.
It's teased out, then carded, then spun and plied. Then it's washed.
Es wird ausgezupft, dann gekämmt, gesponnen und gezwirnt. Vor dem Stricken wasche ich es. Meistens färbe ich es nach dem Spinnen mit pflanzlichen Materialien. Das Färbematerial wird aufgekocht, das Garn hineingelegt und geköchelt, nicht gekocht. Die nasse Wolle hänge ich dann zum Trocknen auf.
Das klingt irgendwie locker, flockig, ist aber eine anstrengende, körperliche Arbeit, gesteht die 72-Jährige und nimmt ein einfaches Rohvlies. Dann zupft sie los. Die Knötchen müssen raus. Die will sie weder im Vlies noch im Garn.
So I start with this and the only thing I do with this is separate. And it's a primitive vlies and the shed. It's not a continuous hair that grows.
Die ältere Dame nutzt ihrer Schultern zuliebe für diese Arbeit eine Maschine.
This takes time and it's hard on your shoulders really. The card that opens up the fleece and aligns it. So it's easier to spin that when it's done properly. That's that. I use this.
Die gekämmten Wollfasern werden danach gerollt und sehen jetzt aus wie riesige Dreadlocks. Diese zieht Elizabeth kräftig an beiden Seiten, um sie zu verlängern. Erst jetzt setzt sie sich ans Spinnrad, zupft an der Vliesrolle, bis sie ein Fädchen hat, das sie an der Spule befestigt. Elizabeth zieht diesen Faden stetig aus der Rolle und tritt dabei mit dem Fuß das Pedal des Spinnrades. Hat sie die richtige Geschwindigkeit, fängt das Spinnrad an zu singen.
We call it singing. When it's singing the right tune, you've got your tension correctly on your wheel.
Thank you. Mehr über Gewerke rund um die Wolle erfährt man auf dem Shetland Craft Trail. Dieses Netzwerk aus Kunsthandwerkern und Künstlern stellt Handwerksbetriebe und Ateliers der Inseln vor, die für Besuch offen sind. Mit dem Auto geht es zu Hazel Tindall, um mehr über die Kunst des Strickens zu erfahren.
Yes, and you are Hazel. Oh, good morning, Hazel.
Morning. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
I like the creating. You take very simple materials like a length of yarn and needles and you create something unique.
Sie stricke schon immer, erzählt Hazel. Könne sich nicht erinnern, wann sie es gelernt habe. Für sie ist es etwas ganz Besonderes, nur mit Nadel und Wolle etwas Eigenes zu kreieren. Und irgendwie müsse sie immer etwas in den Händen haben, etwas tun, auch beim Fernsehen.
And I just need to have something in my hands. If I'm watching TV, I need to be doing something with my hands at the same time.
Für die 71-Jährige ist Stricken Hobby. Bei ihrer Mutter war das anders, erinnert sich Hazel.
The 1960s in Shetland was a time of great poverty.
In den 1960er Jahren herrschte auf den Shetlands große Armut. Es gab nicht viel Arbeit. Für Frauen war Stricken die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen. In den Tagebüchern meiner Mutter aus den 1960er Jahren habe ich gelesen, dass sie Stricken hasste. Aber es war ein wichtiges Einkommen. Ich stricke nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es liebe.
Hazel strickt vor allem das Fair Isle-Muster, das Markenzeichen der Shetlands. Dabei werden zwei, auch mal drei Farben gleichzeitig gestrickt. Der nicht benötigte Faden wird locker auf der Rückseite mitgeführt. So ergeben sich geometrische Formen, die variieren, erklärt Hazel.
It's anything with two colors in a row, and it's usually something a geometric shape, and it varies.
Berühmt wurde das Muster in den 1920er Jahren durch den damaligen Prince of Wales, der einen Pullover im Fair Isle-Muster beim Golfen trug. Seit der Veröffentlichung des Fotos ist das Muster in.
It became popular, but Queen Victoria was a great one for promoting Shetland knitwear. She used to get lace stockings and she would order a lot of them and that really helped Shetland knitwear.
Auch Queen Victoria war Förderin der Shetland-Strickwaren, trug Strümpfe aus gestrickter Spitze. Stricken ist sehr beliebt, bei jung und alt. Überall gibt es Public Halls, Gemeinschaftsräume, wo man sich dafür trifft, aber nicht nur zum Stricken.
Der Prozentsatz der Leute, die hier Musik machen, ist sehr hoch. Und die Qualität der Musiker auch. Es gibt ja eine ganze Reihe Profimusiker, die durch die Welt touren, wie Chris Stewart und Kevin Henderson. Musik verbindet.
Ein Treffen kann so schnell zu einer improvisierten Session werden, sagt Kenny Johnson. Und mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Der Instrumentenbauer wird auch in seinem Job kreativ, denn Holz ist auf den Shetland-Inseln Mangelware.
Although I do harvest as much reclaimed wood as possible.
Ich verwende so viel wiederverwertetes Holz wie möglich. Wenn ich meine Mandolinen baue, mein Lieblingsinstrument, verwende ich Holz aus alten Kirchen und Geschäften Shetlands.
Morris Henderson spielt auf seiner Geige, beziehungsweise Fiddle, wie man hier sagt, das Lied Villafjord. Das Stück wurde von grönländischen Walfängern mitgebracht. Shetland war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Teil der Walfangindustrie. Und Fiddler brachten diese Lieder dann unters Volk, erzählt der 49-Jährige, der auch Geschichtenerzähler ist. Die Abendunterhaltung in langen Winternächten, lange bevor es Fernsehen gab.
So we've got like historical stories.
Wir haben historische Geschichten. Geschichten über Trowies und Nuggles, diese kleinen Kreaturen. Wir haben Geschichten übers Meer oder die Stürme. Es gibt Geschichtenerzähler, die von persönlichen Erfahrungen erzählen. Und manchmal ist es einfach nur Unsinn.
There's humorous stories as well. Sometimes just a bit of nonsense and good humor.
Morris geht oft in die Gemeinschaftshäuser, um seinen Zuhörern von Trollen oder Trowies, wie man sie auf Shetland nennt, zu erzählen.
I suppose the closest relation being the Norwegian troll.
Am ehesten sind sie wohl mit den norwegischen Trollen verwandt, aber die sind viel größer. Was hat mit den Bergen dort zu tun? Wir haben auf Shetland kleinere Berge und vielleicht sind unsere Trolle deshalb kleiner. Diese magischen Kreaturen leben in den Bergen. Trowies mögen Fiddle-Musik, weshalb sie es auf Fiddle-Spieler abgesehen haben. Man muss aufpassen, wenn man nachts nach einer Hochzeit nach Hause geht, dass man als Fiddle-Spieler nicht auf sie trifft und verschwindet. Man weiß nie, wie lange sie einen mitnehmen.
Es können Tage oder Jahre sein, versichert Storyteller Morris und spielt die Melodie Vinya Deppla, die den Tanz der Trolle imitiert.
Und wenn du dir die Trowies vorstellst, dann machen sie einen hinkenden, drehenden Tanz, lassen sich auf den Boden sinken und drehen sich im Kreis.
Dieses Lied schnappte ein tapferer Held bei einer nächtlichen Begegnung mit Trollen auf, so wird es jedenfalls erzählt, und seitdem mit der Musik weitergegeben. Jedes Kind auf Shetland weiß, dass sich Trowies nur im Dunkeln oder im Winter zeigen.
Aber die stärkste Zeit, also die Zeit, in der ihre Magie am stärksten ist, ist um Jule, also Weihnachten. Um die Wintersonnenwende haben die Trowies den Teulischer Eve. Das ist die Nacht vor Jule. Da muss man am vorsichtigsten sein, denn da könntest du ihnen begegnen.
Hier ist jetzt Musik aus Schottland, gälische, also keltische Musik, so wie sie auch auf den Shetlandinseln gespielt wird. Und den Titel des Songs, den Aleth McCormack gleich singt, den kann ich beim besten Willen nicht aussprechen. Es ist jedenfalls schottisch-gälisch.
Oh,
Großbritannien ist unser Ziel heute. Das wunderschöne, grüne, geschichtsträchtige Vereinigte Königreich, das so gerne irgendwo zwischen Tradition und Extravaganz schwirrt. Nachdem es kein britisches Querschießen mehr in der Europapolitik gibt und die Queen auch begraben ist, sind heiß diskutierte Nachrichten aus England seltener geworden, wie mir scheint. Eine Nachricht, die in letzter Zeit große Wellen geschlagen hat und über deren Wichtigkeit man streiten kann, das war die Wiedervereinigung der Band Oasis. Eine kleine Sensation nach dem erbitterten Streit der Gallagher-Brüder, der über viele Jahre für endlosen Pop-Gossip gesorgt hat. Dabei ist die große Zeit von Oasis und Blur von Britpop ganz schön lange her. Warum Oasis und Blur in den 90ern so eingeschlagen haben, das liegt ganz bestimmt auch an der großen britischen Pop-Tradition und damit an den Beatles. Jede vielversprechende Band wurde und wird mit der Band aus Liverpool verglichen. Die Bedeutung von John, Paul, George und Ringo ist gar nicht zu überschätzen. Und bis heute finden die Beatles immer wieder neue Die-Hard-Fans. Meine Kollegin Katja Peisen-Petersen ist eine davon. Und weil man als Fan natürlich an die Orte seiner Idole reisen muss, ist das auch für uns in den Radioreisen spannend. Also habe ich mit Katja genau darüber geredet.
Genau, also ich bin eigentlich schon seit ich 14 bin ein riesengroßer Beatles-Fan und ich muss dazu sagen, ich habe mittlerweile Familie und kleine Kinder und meine Beatles-Verrücktheit ist auch so ein bisschen zurückgegangen dadurch. Aber vorher habe ich echt schon ganz abgefahrene Sachen gemacht und erlebt in dieser Hinsicht. Ich habe zum Beispiel in London mal eine Nacht auf einem Bürgersteig verbracht und zwar im Winter. Es war so, dass ich Paul McCartney angekündigt hatte zu einer Signierstunde in einem Plattenladen am Piccadilly Circus. Also habe ich recht spontan mir einen Flug nach London gebucht und ich bin da schon einen Tag vorher hingefahren. Und da standen schon am Abend wirklich hunderte, wenn nicht schon sogar tausende Fans vor diesem Laden am Piccadilly Circus. Und ja, dann habe ich mich dann denen kurzerhand angeschlossen und mich mit denen in die Schlange gestellt und gewartet.
Also die ganze Nacht?
Wir waren eingemummelt in Schlafsäcke, manche hatten Campingstühle dabei und es war aber eine total schöne Erfahrung. Diese Riesenstadt, die war auf einmal so still. Außer uns keine Menschenseele auf der Straße. Man hat nur so die Sirenen gehört, die auf einmal ganz laut man auch wahrgenommen hat, ja, was man ja vorher in diesem geschäftigen Treiben tagsüber gar nicht so mitbekommt. Ja, und es gab sonst eben nur diese riesige Schlange von verrückten Beatles-Fans und die ging wirklich um mehrere Häuserblocks. Wir saßen da, haben da Tee getrunken, natürlich ganz britisch, und einige haben dann auch ihre Gitarren ausgepackt und Musik gemacht. Und die Leute, die kamen wirklich von überall her, sogar aus Brasilien sind die damals angereist, um eben einfach einmal nur ihr Idol zu treffen.
Hat's denn dann geklappt? Bist du reingekommen? Hast du ihn persönlich, ich will ja gar nicht sagen berühren, aber treffen dürfen?
Ja, ich durfte ihn sogar berühren. Ich habe ihn getroffen, ich habe es geschafft, da reinzukommen. Allerdings ärgere ich mich jetzt auch immer noch so ein kleines bisschen, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, auf diesem Gehsteig am Abend vorher mir eine Zahnbürste und einen Kamm mit einzupacken. Und darum stand ich da sehr, sehr ungepflegt, praktisch so im Schlafanzug vor Paul McCartney und habe ihm die Hand geschüttelt. Und irgendwie denke ich mir so, für mich war es eine tolle Erfahrung, aber ich weiß nicht genau, ob es für ihn auch so toll war wie für mich.
Wenn man jetzt in London unterwegs ist und jetzt nicht nur eine Nacht auf dem Gehsteig verbringen will, wo muss man da auf jeden Fall hin?
Also ich gehe immer in die Savile Row. Das ist eine Straße, in der die Plattenfirma von den Beatles war. Apple heißt die. Und auf dem Dach von diesem Gebäude, da haben die Beatles ihr allerletztes Konzert gespielt, Ende der 60er Jahre.
Ja, und von diesem Konzert gibt es natürlich auch Aufnahmen und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Das ist eben mein Ausschnitt aus diesem berühmten Rooftop-Konzert. Das war am 30. Januar 1969. Und da gibt es auch eine Dokumentation dazu, total sehenswert. Und da sieht man eben dann, wie die Londoner unten auf der Straße stehen und hochschauen zu diesem Dach und die Beatles spielen hören. Und wenn man eben da heute davor steht und so sich das vorstellt, wie das damals war, dass das alles an diesem Fleck passiert ist, dann ist das für mich als Beatles-Fan zumindest schon wirklich was Besonderes.
Da gibt es bestimmt noch mehr Orte, wo man hin muss.
Ja, genau. Also Pflichtbesuch bei mir in London, das sind natürlich immer die Abbey Road Studios. In diesen Studios sind die Beatles praktisch groß geworden. Da haben sie einen Großteil ihrer Alben produziert. Ich war leider noch nie drinnen, aber ich stelle mich wirklich bei jedem Besuch in London vor dieses Gebäude und unterschreibe an der Mauer, wie ganz viele andere Fans. Und ja, wenn man schon mal dort ist in der Gegend, dann darf natürlich auch eine ganz große Sache nicht fehlen, nämlich einmal muss man da mal über den berühmten Zebrastreifen laufen.
Also das ist dieser ikonische Zebrastreifen, wo die Beatles zu viert hintereinander gleichzeitig drüber gehen, also dieses berühmte Plattencover Abbey Road.
Ja, genau der. Und diesen Zebrastreifen, den gibt's immer noch und der wird nach wie vor von ganz vielen Beatles-Fans oder auch Musikfans überhaupt bevölkert in London. Ich habe da auch schon total skurrile Sachen gesehen. Also einmal ist eine Gruppe von so vier jungen Mädels mit ihren Einrädern hintereinander drüber gefahren und hat sich da eben so fotografieren lassen. Dann sind mal vier junge Männer im Schottenrock drüber gegangen, als ich dort war. Und ja, Nackte habe ich auch schon drüber laufen sehen, aber nicht vor Ort, sondern über die Webcam. Da ist nämlich direkt am Zebrastreifen eine Webcam angebracht. Und wer da mal länger zuschaut am Computer, der hat eigentlich immer was Lustiges zu sehen.
Jetzt ist London die eine große Stadt der Beatles, aber es gibt ja noch eine viel wichtigere, die auch jeder mit den Beatles sofort verbindet. Die Stadt, in der sie aufgewachsen sind, wo sie sich kennengelernt haben, ihre Jugend verbracht und die sie ja auch immer wieder besungen haben, Liverpool.
Genau, Liverpool, das ist sozusagen wirklich das Mekka für einen Beatles-Fan. Da muss man mal gewesen sein. Ich war bisher nur einmal dort, habe es verbunden mit einem Konzert von Paul McCartney und dieser Städtetrip war echt ein total magisches Erlebnis für mich.
Erzähl uns davon.
Ja, letztendlich ist es ja so, dass die Stadt Liverpool ist eigentlich eine Arbeiterstadt. Die ist im Norden von England. Es ist rein äußerlich jetzt keine besonders charmante oder wahnsinnig schöne Stadt. Aber es ist dann letztendlich für mich wirklich zu einem der tollsten Städte mit den herzlichsten Menschen geworden.
Das hat natürlich logischerweise alles mit den Beatles zu tun, oder?
Ja, genau. Also die Stadt nutzt die Beatles natürlich einerseits so für den Tourismus. Es gibt zum Beispiel extra so Taxitouren, wo man an Orte gefahren wird, wo die Beatles unterwegs waren. Zum Beispiel eine Station ist der Cavern Club. Das ist der Hausclub der Beatles. Das ist so ein ganz kleiner Kellerclub, den man heute auch noch besuchen kann. Und da spielen auch nach wie vor Bands. Das ist sehr schön, aber auch ja, sehr bevölkert. Und ich habe mich auch nicht in diese Touristentaxis gesetzt bei meinem Städtetrip, weil ich nicht mit so Mengen an verrückten Fans unterwegs sein wollte. Und habe mir stattdessen einen Beatles-Reiseführer gekauft und mich dann zu Fuß von einem Ort zum anderen aufgemacht und habe dadurch die Stadt wirklich auf eine ganz andere, eigene Art und Weise kennengelernt.
Nenn mal ein Beispiel, was sind so Orte, die sonst in keinem anderen Reiseführer drinstehen?
Ich war zum Beispiel in Liverpool auf einem Friedhof unterwegs, recht lange, und habe da sämtliche Gräber abgeklappert, bis ich auf das Grab von einer Frau gestoßen bin, die Eleanor Rigby heißt.
Eleanor Rigby, okay, da klingelt was.
Ja, genau. Also Paul McCartney war eben auf diesem Friedhof als Jugendlicher auch unterwegs. Der hat da mit seinen Freunden Schule geschwänzt und sich dann auf diesen Gräbern haben die sich da gesonnt. Und er ist da auf dieses Grab auch gestoßen von Eleanor Rigby und er hat sich davon inspirieren lassen. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people.
Eleanor Rigby, das ist einer der Songs von den Beatles, die wirklich direkt von Liverpool inspiriert sind. Aber Katja, es gibt ja massenweise, oder? Noch viel mehr.
Strawberry Fields zum Beispiel, das war der Name von einer Villa in Liverpool, die als Waisenhaus damals genutzt wurde. Und da war John Lennon immer zum Spielen dort und der hat es dann halt auch gleich verbraten in diesem weltberühmten Song. Ich war da auch, allerdings zusammen mit vielen anderen Beatles-Fans, die sich auch haben alle fotografieren lassen dort. Und da war für mich persönlich die Magie dann so ein bisschen draußen, ja. Es ist auch tatsächlich so, dass manche Straßenschilder in Liverpool, die sind diebstahlgesichert extra, weil eben in der Vergangenheit immer wieder Fans kamen und die als Andenken mit nach Hause genommen haben.
Aber Moment, diese Villa gibt's noch.
Diese
Strawberry
Villa
Fields und auch die Penny Lane und so weiter existiert.
Das gibt's alles noch, ja, genau. Man kommt in die Villa nicht rein, Ist so ein rotes Eisentor davor, schaut recht schön malerisch aus und kann sich eben da vorstellen, da steht halt ein Schild mit Strawberry Fields oder eben auch Penny Lane. Die Penny Lane ist eine sehr große, vielbefahrene Straße in Liverpool. Die ist an sich total hässlich, also da würde sich sonst kein Tourist hin verirren, ja. Aber ich fand es total super, weil die Beatles die eben auch besingen. Penny Lane, there is a barber showing photographs.
Katja, die uns heute mitnimmt mit den Beatles durch Liverpool. A Barber Showing Photographs habe ich gerade da noch gehört. Gibt es vielleicht auch noch den Friseur mit seiner Fotoausstellung?
Ja, den gibt es tatsächlich. Die Fotoausstellung ist aber wahrscheinlich nicht die gleiche wie in den 60ern, sondern mittlerweile hängen da in diesem Laden eben Fotos von den Beatles. Und ja, man kann aber auch wirklich jenseits dieser großen Hotspots wie jetzt Penny Lane auch noch ganz viele andere Orte mit Beatles-Bezug in Liverpool erkunden. Also zum Beispiel Kneipen, in denen die gespielt haben und die es auch immer noch gibt, in denen immer noch Live-Musik spielt. Man kann die alte Schule sich anschauen. Ich habe es tatsächlich so weit getrieben, ich stand dann irgendwann vor einem grauen Haus und es war das Krankenhaus, in dem John Lennon geboren wurde. Aber ich dachte dann wirklich eigentlich schon, okay, das geht jetzt dann doch ein bisschen zu weit mit der Verrücktheit.
Was bleibt dir denn jetzt am meisten in Erinnerung von deinem Beatles-Trip?
Ja, interessanterweise sind es nicht unbedingt die ganzen ruhmreichen Orte, an denen jetzt die Beatles waren, sondern eigentlich wirklich die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, das war im Stadtviertel Dingle. Ich bin da so rumgelaufen, weil ich mir Ringo Starrs altes Wohnhaus anschauen wollte. Und ich stand da so auf der anderen Straßenseite davor und habe so eher verschämt hingelurrt, weil da wohnen ja mittlerweile auch ganz normale Leute und ich wollte da nicht so unverschämt stalken. Und auf einmal öffnet sich die Tür und heraus kommt eine kleine alte Dame, schaut mich an und winkt mich so zu sich. Und dann dachte ich schon so, oh jemini, jetzt sagt sie mir gleich, ich soll gefälligst verschwinden. Aber nein, sie hat dann wirklich mich gefragt, ob ich Beatles-Fan bin und ob ich dann das Haus sehen will. Und dann hat sie mich tatsächlich in ihr Wohnzimmer eingeladen, beziehungsweise in das alte Wohnzimmer von Ringo Starr. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert und sie hat mir noch Tee angeboten. Das war total nett. Und ja, da standen wir dann und sie hat mir eben erzählt, wie das damals aussah und wie lange die Familie da gelebt hat und so weiter. Und das war halt einerseits beeindruckend zu sehen, weil dieses Haus wirklich winzig klein und eng war und eben die Vorstellung, dass Ringo Starr da gewohnt hat und dass so ein Weltstar auch so klein angefangen hat. Aber noch faszinierender fand ich eben diese alte Dame, die in diesem Haus gewohnt hat und so begeistert und so wahnsinnig stolz auf diese Beatles war. Und das ist allgemein mir aufgefallen, dass die ganze Stadt Liverpool, die Einwohner, die sind alle wahnsinnig stolz auf ihre Beatles, auf ihre Boys, ja. Also neben Fußball sind die Beatles nach wie vor das, was die Stadt ausmacht. Und es ist auch dadurch eine richtige Musikstadt. Überall in den Pubs, da ist Live-Musik. Es sind so viele Orte, die erfüllt sind mit aller möglichen Musik und dadurch eben auch mit ganz viel Herz. Und darum fand ich es, ist es eigentlich nach wie vor meine Lieblingsstadt.
Also Liverpool liebt die Beatles. Katja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Liverpool.
Gerne.
Und jetzt kommen sie natürlich, die Beatles, mit ihrem Song Strawberry Fields Forever. Strawberry Field, haben wir ja gerade gehört, hieß das Waisenhaus in ihrem Viertel. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry.
No one I think is in my tree. says you can't, you know. Tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Die Beatles und Strawberry Fields. Diese Musik hat die gesamte Popwelt bis heute tief geprägt. Es gibt, abgesehen vom Königshaus, wohl wenig, was so britisch und so unsterblich ist wie diese Band. Die Beatles haben für eine Zeitenwende gesorgt, denn plötzlich gab es eine mächtige Stimme für junge Menschen, für weniger Privilegierte und noch dazu mit Ohrwürmern für ausnahmslos alle. Etwas Ähnliches hat Anfang des 19. Jahrhunderts die Schriftstellerin Jane Austen geschafft. Im Grunde genommen ging es auch bei ihr um die Jugend, um schwierige Entscheidungen beim Erwachsenwerden, um die Liebe natürlich. Privilegiert sind die Helden bei Jane Austen alle. Aber, und das ist der Quantensprung bei ihr, es gibt Heldinnen. Sie erzählt aus der Perspektive von Frauen, und zwar ausnahmslos. Jane Austen wird bis heute nicht nur in Großbritannien verehrt, als eine der größten Autorinnen überhaupt. Gabi Biesinger hat die Grafschaft Hampshire im Süden Englands vor einiger Zeit besucht, denn da war Jane Austen zu Hause.
Nicht weit von London, etwa eine Autostunde südwestlich, liegt Jane Austens Land. Jane Austen Country, wie ein Wegweiser an der A31 zwischen Alton und Chawton verkündet. Die weltberühmte Schriftstellerin verbrachte den größten Teil ihres Lebens in der Grafschaft Hampshire, die heute selbstbewusst mit ihrem Namen wirbt. Der South Downs National Park, ein 160.000 Hektar großes Gebiet, das teilweise durch Hampshire verläuft, ist eines der jüngst erschlossenen Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Großbritannien. Steile, bewaldete Hügel und versteckte Täler. Viel Gelegenheit zum Wandern, Radfahren und Reiten. In dieser Landschaft in Steventon bei Basingstoke wurde Jane Austen im Dezember 1775 geboren. Ihr Geburtshaus ist nicht mehr erhalten. Besucher können aber heute noch einen Blick in die Kirche aus dem 12. Jahrhundert werfen, in der Jane Austen die Predigten ihres Vaters verfolgte, der dort Pfarrer war. Ein karger, von außen weitgehend schmuckloser Bau mit grauer Steinfassade und schlanker Turmspitze. Als Jane Austen 25 Jahre alt war, zog die Familie aus Hampshire weg, nach Bath. Doch dort soll sich die angehende Schriftstellerin nie richtig wohlgefühlt haben. Erst nachdem sie zurück nach Hampshire gekommen war, zunächst nach Southampton und schließlich 1809 nach Chawton, begann die produktivste Phase ihres Lebens. Innerhalb kurzer Zeit verfasste Jane Austen 6 Romane, erklärt Louise West, Kuratorin des Jane Austen House Museums in Chawton.
Als sie hierher kam, blühte ihre literarische Schaffenskraft förmlich auf. Sie überarbeitete 3 Entwürfe für Romane, die sie früher schon in Steventon geschrieben hatte. Und sie verfasste 3 komplett neue. Der berühmteste davon ist Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil, der 1813 veröffentlicht wurde.
Den Tisch, an dem Jane Austen mit dem Federkiel schrieb, kann man in Chawton noch am alten Platz stehen sehen, im Esszimmer im Erdgeschoss am Fenster. Ein niedriger, runder, schlichter Holztisch, vielmehr ein Tischchen, vielleicht 50 Zentimeter im Durchmesser. Louise West ist selbst immer noch ganz ehrfürchtig, wenn sie sich dem Möbelstück nähert.
So this is it, this is her table and this is what brings, you know, our...
Das ist er, das ist der Tisch. Dort hat sie gesessen und ihre Bücher geschrieben. Sie schrieb auf kleinen Papierblättern und wir wissen, dass sie ihre Arbeit gerne versteckte. Es gab hier eine quietschende Tür, die sie nie ölte. Und wenn jemand kam, versteckte sie ihr Papier. Papier war sowieso sehr teuer, sodass sie immer nur wenig davon hatte.
So she wouldn't have been able to have a lot there anyway.
Chawton ist heute ein kleiner, verschlafener Ort mit einer Handvoll Häuser, umgeben von Feldern, Weiden und Hecken. Zu Jane Austens Zeiten muss es wesentlich lebendiger zugegangen sein, denn Chawton lag an der Verbindungsstraße zwischen dem wichtigen Hafen Gosport bei Portsmouth und London. Heute wird es in Chawton vor allem dann lebhaft, wenn Romane von Jane Austen wieder einmal neu verfilmt werden. Kommt eine Neuauflage von Stolz und Vorurteil, der romantischen Geschichte von Elizabeth Bennet und Mr. Darcy ins Kino oder ins Fernsehen, dann stellt sich das kleine Museum auf einen neuen Besucheransturm ein.
Wir haben über die Jahre Besucher aus 136 Ländern hier gehabt. Wir markieren das auf einer Karte und die einzigen weißen Flecken sind so in etwa die Wüste Sahara und Nordrussland, weil da niemand lebt. Jane Austen spricht einfach universelle Themen an, etwa Liebe und Vergebung, mit denen jeder etwas anfangen kann.
Everyone can identify with.
Zu Jane Austens Lebzeiten gab es schon einen Pub in Chawton, John French's Beer House. Aber für eine Frau schickte es sich damals nicht, dort einzukehren. Heute können sich die Besucher nach der Tour durch Jane Austens Haus gleich gegenüber im Greyfriars Pub aufwärmen. Oder sie gehen in den Cassandra's Cup Tea Room, benannt nach Janes Schwester Cassandra, die zusammen mit ihr und ihrer Mutter in Chawton lebte. Danach kann man auf dem Jane Austen Trail, einem ausgeschilderten Pfad, ins nicht weit entfernte Alton spazieren gehen. In Alton besuchte Jane Austen regelmäßig Freunde. Und sie bestieg die Pferdekutsche nach London, sagt Louise West. Denn die Schriftstellerin teilte schon damals die Einkaufsleidenschaft vieler Frauen heutzutage und gab großzügig Geld aus, wenn sie welches hatte.
She really liked London. She liked shopping. She's quite a conspicuous spender when she had the money. Yes.
Ein weiterer wichtiger Ort für Jane Austen war das 30 Kilometer entfernte Winchester. Dort verbrachte die Schriftstellerin die letzten Monate ihres Lebens, von einer Nierenkrankheit schwer gezeichnet. Sie lebte damals in einem Haus in der Nähe ihres Arztes, erzählt Sarah Harfield vom Tourismusbüro in Winchester.
Jane Austen hat eine große Bedeutung für unsere Stadt. Man kann das Haus in der College Street, wo sie zuletzt lebte, von außen besichtigen und fotografieren. Und gleich daneben in der Kathedrale wurde sie beigesetzt.
Auch heute noch sieht man beim Betreten der mächtigen und langgezogenen gotischen Kirche sofort, wo der Grabstein der berühmten Schriftstellerin liegt. Eine schwarze Steinplatte im Boden, darauf helle Lettern, erinnert an die jüngste Tochter von Reverend George Austen. Jane Austen starb im Juli 1817 und wurde nur 41 Jahre alt, erklärt Touristenführerin Gwen Bailey.
Die Freunde der Winchester Cathedral sorgen immer für frische Blumen an Jane Austens Grab. Außer während der Fastenzeit. Aber dann kommen Bewunderer von Jane, die hier Sträuße niederlegen, sodass sie immer Blumen hat.
Millionen Touristen kommen heute Jahr für Jahr nach Winchester. Enorm viel für den kleinen Ort mit 35.000 Einwohnern. Aber die malerische Stadt mit ihren engen Gassen und schmucken Häusern atmet auch englische Geschichte aus jeder Pore. In der großen Halle des ansonsten in Ruinen liegenden Schlosses von Winchester findet man eine immerhin 700 Jahre alte Nachbildung des runden Tisches für die Ritter der Tafelrunde, die Getreuen des legendären König Artus. Während der Sachsenzeit im 9. Jahrhundert erkor König Alfred der Große Winchester sogar zur Hauptstadt seines Königreichs. Von Winchester aus ist es noch eine halbe Stunde bis zum Meer, nach Southampton. Auch dort kann man den Spuren der Familie Austen folgen, erzählt Louise West vom Jane Austen House Museum.
Jane Austen lebte in einer der bedeutendsten Perioden der britischen Seefahrtsgeschichte. Zwei ihrer Brüder fuhren als Admiräle zur See und sie kannte sich damit genau aus. Sie lebte selbst kurze Zeit in Southampton. Auch das kann man heute auf einem Jane Austen Trail entdecken.
Einhundert Jahre, nachdem Jane Austen in Southampton lebte, stach von dort die Titanic in See. Im Sea City Museum wird die tragische Geschichte des Luxusliners dokumentiert, der auf seiner Jungfernfahrt nach Amerika mit einem Eisberg kollidierte, unterging und tausende Menschen in den Tod riss. Das Jane Austen Country erinnert nicht nur an eine der bedeutendsten englischen Schriftstellerinnen. An die aber eben doch allemal.
Jane Austen, deren Bücher bis heute gekauft und gelesen werden und die einen tiefen Einblick bieten ins England des 19. Jahrhunderts. Das und wie sie Frauen in den Mittelpunkt ihrer Geschichten gestellt hat, das macht sie bis heute auch zu einer Ikone für alle, die für Gleichberechtigung und Frauenrechte kämpfen. Ikonisch für manche auch der Kleidungsstil der 1800er Jahre, womit wir wieder beim Pop wären. Die Band The Last Dinner Party besteht aus 5 Damen, die sich auf der Bühne gern im Bridgerton-Style präsentieren und damit auch hervorragend zu Stolz und Vorurteil und zu Jane Austen passen. Hier sind die Londonerinnen von The Last Dinner Party mit The Feminine Urge. Von den britischen Inseln kommen wir jetzt wieder zurück auf den Kontinent, weit weg von Tea Time und Fish and Chips. Wobei so eine Tea Time, das ist wirklich eine gute Idee und ganz leicht nachvollziehbar. Gleich heute oder spätestens morgen dran denken. Und bei der schönen Tasse Tee kann man auch jederzeit sehr kommod den Radioreisen-Podcast hören. Apropos Podcast. Zu finden sind wir ganz leicht in der ARD Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo man Podcasts abonnieren oder streamen kann. Und wo wir gerade beim Podcast sind. Wer uns auf diesem Weg hört, hat vielleicht bemerkt, dass bei unseren Radioreisen inzwischen auch im Podcast Musik dabei ist, die wir übrigens immer sehr liebevoll auswählen. Uns würde jetzt brennend interessieren, ist der Podcast schöner mit Musik oder besser ohne? Ich bin sehr gespannt, ob es dazu Meinungen gibt und vor allem, ob sie uns jemand erzählen möchte. Also bitte, wer sich über die Musik im Podcast jetzt freut, einfach gerne schnell eine E-Mail schreiben an radioreisen@br.de. Und wer die Musik genau nicht mag, ganz genauso eine schnelle Mail an radioreisen@br.de. Irgendwelche Belohnung gibt es nicht, nur Karma-Punkte und Erkenntnisgewinn bei uns. Darauf freut sich am Mikrofon Bärbel Wossack.